In der heutigen Vorlesung möchte ich diskutieren, wie man Systeme behandelt, die eine Degeneracy am Fermi-Niveau haben. Bisher haben wir implizit immer angenommen, dass die besetzten und unbesetzten Orbitale wohl unterscheidbar sind. Und das ist der Fall, wenn sie energetisch gut getrennt sind. Das heißt, wenn also der Eigenwert des sogenannten HOMO, des Highest Occupied Molecular Orbitals, und des sogenannten LUMO, des Lowest Unoccupied Molecular Orbitals, wenn die energetisch weit voneinander entfernt sind, die beiden Eigenwerte. Ja, wenn jetzt diese Eigenwerte entweder also Abstand 0 haben, das heißt, wenn wir eine Degeneracy haben, oder auch wenn wir eine fast Degeneracy haben, wenn sie also nur sehr nahe beisammen liegen, dann gibt es numerische Konvergenzprobleme. Wenn man also versucht, die Energieausdrücke, die wir bisher kennengelernt haben, als Grundlage für eine Minimisierung zu verwenden. Übrigens genau dasselbe gilt auch, wenn man das Problem mittels Diagnosierung zu lösen versucht. Was man da machen muss, ist jetzt, man muss eine neue Größe einführen, die man minimisiert. Und diese neue Größe kann man eigentlich als eine Art freie Energie betrachten. Also man hat bei der freien Energie, ist ja immer, die ist gegeben durch E minus T mal S. Und wir haben jetzt auch einen Energieausdruck, der schon mal etwas modifiziert ist allerdings, und dann eben noch diesen Entropieterm. Ja, diese beiden Teile sind zu sehen in dieser Gleichung 99. Ja, fangen wir an mit dem ersten Term, der gibt natürlich die kinetische Energie an, aber wir sehen, was jetzt eben neu hinzukommt, sind diese FIs, nicht wahr? Die kinetische Energie von jedem Orbital wird mit diesem FI multipliziert. Und dann in dieser Zeile die nächsten drei Terme, das Hartree-Potential, das klassische elektrostatische Wechselwirkungspotential und die Exchange Collision Energy, nicht wahr, die hängen alle von Rho ab, aber das Rho wiederum jetzt auch hängt in diesem Fall von dem F ab, und das ist gegeben dann durch diese Gleichung 100. Sie sehen hier auch, es ist ganz ähnlich, wir tun also alle Orbitale quadrieren und dann aufsummieren, aber eben wir tun auch jedes Orbital auch vorher eben mit dieser Besetzungszahl Fi multiplizieren. Ja, und damit, nicht wahr, hängen auch diese ganzen Terme, die eben nur von Rho abhängen, hängen damit natürlich auch von diesen Besetzungszahlen Fi ab. Ja, und dann schließlich der letzte Term, nicht wahr, Temperatur mal diese Logarithmusterme, das ist jetzt eben dieser entropieartige Term. Ja, was bewirkt dieser Term? Wenn man diesen Term minimisiert, dann tun die eigentlich Besetzungszahlen nicht mehr variieren. Also je weniger die variieren, umso tiefer ist dieser Term. Das heißt, und bei der Energie ist es eigentlich umgekehrt, nicht wahr? Wenn man da jetzt diese Besetzungszahlen, wenn die langsam variieren, wenn wir also auch große Besetzungszahlen dann haben für die unbesetzten Orbitale, dann wird die Energie nach oben gehen, nicht wahr? Weil wir ja wissen, dass die Eigenwerte von den unbesetzten Orbitalen sind sehr groß, und wir wissen ja auch, die Energie wird in erster Linie eben durch diese Eigenwerte bestimmt. Ich kann die totale Energie immer schreiben als eine Summe über die besetzten Eigenwerte plus Korrekturterme, und ja, dieser erste Beitrag von den Eigenwerten ist halt der wichtigste. Ja, gut, jetzt haben wir also diesen neuen Energieausdruck, und wir können diesen Energieausdruck jetzt betrachten als ein Funktional, das jetzt auch wie die bisherigen Funktionale, die wir schon für dichte Funktionalstheorie und Hartree-Fock auch betrachtet haben, das natürlich von den Orbitalen abhängt, aber auch als zusätzliche Freiheitsgrade haben wir jetzt eben diese Besetzungszahlen Fi. Ja, damit, ich verwende jetzt auch wieder das Variationsprinzip, und das bedeutet, ich muss jetzt also irgendwie auch noch irgendwelche Ableitungen bezüglich diesen neuen FIs berechnen. Das ist dann in dieser Gleichung 101. Und ja, ich habe jetzt allerdings auch wieder, auch bei diesen FIs, habe ich einen Constraint. Ich habe eine Nebenbedingung, und das ist in diesem Fall, dass die FIs sich auf n summieren müssen, wobei also n eben die Gesamtanzahl der Elektronen ist. Sonst, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre eben zum Beispiel die Ladungsdichte, die ja durch diese Gleichung 100 gegeben ist, würde dann nicht mehr eben auch nicht mehr sich auf n summieren, die Gesamtanzahl der Elektronen. Ja, damit habe ich also Nebenbedingungen, und da wissen wir, Nebenbedingungen muss man mittels Lagrange-Multiplikatoren einschließen, Und dieser Lagrange-Multiplikator, das ist eben dieses μ jetzt in dieser Gleichung 101. Wir werden natürlich dann gleich sehen, dass dieses μ eigentlich dass das eine Bedeutung hat, dass das chemische Potential bezüglich, beziehungsweise eben die, bei Temperatur wird man es dann die Fermi-Energie nennen. Ja, gut, damit haben wir jetzt also diskutiert, diese Ableitung nach dem Delta Fi, und ja, der erste Termin, also den Energieausdruck jetzt ableite, also den Energieausdruck, das sind also die ersten Terme in dieser Gleichung 99, wenn ich die jetzt ableite nach dem Fi, dann stellt sich heraus, das kann man leicht nachprüfen, dass da nichts anderes rauskommt als der Erwartungswert Epsilon I, also der Erwartungswert bezüglich unserem Standard Hamiltonien aus der Dichtste Funktionalstheorie, aus dem Kohn-Schaum Hamiltonien. Gut, ja, also damit haben wir die Ableitung nach dem energetischen Teil. Wenn man jetzt nach dem Entropie-Teil noch die Ableitung bildet, ja, dann kann man das auch machen, nicht wahr? Logarithmus kann man natürlich leicht ableiten. Und ich bekomme dann als Ergebnis, nicht wahr, diese letzte Gleichung auf der Seite 190, das ist dann ln von 1 minus fi geteilt durch fi. Ja, jetzt, nicht wahr, wenn wir natürlich den Energieausdruck minimisieren wollen, dann müssen wir schauen, wo ist der Gradient? 0, also der Gradient bezüglich diesen FIs jetzt. Und das ist dann die erste Gleichung auf der Seite 120. Und wenn man die jetzt nach Fi auflöst, ja, dann erhält man ein wohlbekanntes Ergebnis. Dann erhält man, dass einfach das Fi eigentlich, dass das eine Fermi-Dirac-Verteilung ist, nicht wahr? Der einzigste Unterschied ist, normalerweise verwendet man in der Fermi-Dirac-Verteilung die Eigenwerte Epsilon I. Hier verwende ich jetzt im Moment noch den Erwartungswert Epsilon I. Ja, und wir wissen auch, nicht wahr, das chemische Potential, das μ, wird eben dann bestimmt aus der Bedingung, dass die Summe über diese ganzen FIs, dass die 1 ergeben muss. Ja, dann müssen wir natürlich ausrechnen den Gradienten bezüglich der Orbitale. Und ja, da wissen wir, da haben wir diesen Unconstrained Gradient zuerst, den wir in der Vorlesung immer DI nennen. Aber ja, wir müssen jetzt hier auch noch berücksichtigen, dass wir jetzt eigentlich im Prinzip zwei Arten von Abhängigkeiten haben. Sicherlich natürlich der freie Energieausdruck hängt direkt von den Orbitalen ab, aber er hängt ja auch noch von den FIs ab, und die FIs wiederum hängen von den Orbitalen ab. Das heißt, wir bekommen noch diesen zweiten Term in der Gleichung 103, wo wir also haben df nach Delta fj und dann abgeleitet diese Besetzungszahlen eben nach dem Orbitalen. Ja, jetzt, wenn wir unsere Besetzungszahlen immer so wählen, dass sie den freien Energieausdruck minimisieren, nicht wahr, dann fällt natürlich dieser zweite Term in der Gleichung 103, der fällt weg, weil die Ableitung der freien Energie nach dem Delta Fj, nicht wahr, das ist ja 0. Ja, und damit haben wir eigentlich ein ganz einfaches Ergebnis, die Gleichung 104, die sagt, dass der Unconstrained Gradient, also Unconstrained jetzt bezüglich der Orthogonalität der Orbitale, dass der einfach gegeben ist, dadurch, dass ich wie eigentlich auch schon vor, was wir schon vorhatten, das gegeben durch den Kohn-Schaum-Hamiltonien angewandt auf das Orbital phi i von r. Der einzigste Unterschied ist jetzt eben noch, dass ich das multiplizieren muss jetzt eben mit diesem fi. Ja, gut, dann wie man die Orthogonalität der Orbitale noch erhält, das haben wir ausführlich diskutiert, das kann man machen mit den Lagrange-Multiplikatoren, und das ist dann die Gleichung 105. Und wenn ich die habe, nicht wahr, dann haben wir auch im Skript die Formel, wie wir die dazu packen müssen, um dann von dem Unconstrained Gradient eben zu dem Constrained Gradient zu kommen. Das ist dann die Gleichung 106, und da habe ich eben, nicht wahr, diesen ersten Term Fi mal der Kohn-Schaum-Hamiltonien angewandt auf das Orbital Phi, und jetzt noch hier dann minus eben ein halb mal Fi plus Fj mal HIJ mal FIJ, noch diesen zusätzlichen Term, der jetzt eben von den Lagrange-Multiplikatoren herkommt. Ja, man kann jetzt leicht sehen, dass wenn meine die Orbitale, diese FIIs, FIJs, wenn die Eigenfunktionen des Cohn-Sham-Hamiltonians sind, nicht wahr, dann ist ja diese Matrix HIJ, ist eine Diagonalmatrix und auf der Diagonalen sind die Eigenwerte und dann sieht man in der Tat sofort, dass dieser Ausdruck, dass der 0 ist. Gut, ja, das ist also die Vorgehensweise, nicht wahr? Wenn man, also wir haben jetzt die beiden Formeln hergeleitet, wie man die Gradienten berechnet, was wir also in der Praxis machen werden. Wir haben sozusagen eine innere Loop, wo wir dann minimisieren bezüglich diesen Besetzungszahlen und dann die äußere Loop, wo wir minimisieren bezüglich den Orbitalen. Und wenn wir dann eben das Minimum erreicht haben, bezüglich, ich weiß, sowohl Besetzungszahlen als auch Orbitalen, dann haben wir das Problem gelöst. Dann haben wir also mittels diesem freien Energieausdruck unseren elektronischen Grundzustand gefunden. Ja, so eine elektronische Temperatur, die nicht wahr, die jetzt also, die da jetzt ins Spiel kommt, eben durch diese Gleichung 102, wo wir eine Fermi-Verteilung haben und wir haben da nicht wahr das Beta, was eine Temperatur darstellt. Diese Temperatur, die tut in gewisser Weise eigentlich auch diese Effekte berücksichtigen, die in der Dichtefunktionalstheorie vernachlässigt werden. Wir haben ja gesehen, dass eigentlich, wenn man die kinetische Energie von einem wirklichen Vielteilchensystem berechnet, dass dann auch die kinetische Energie noch der unbesetzten Orbitale ins Spiel kommt. Und diese, nicht wahr, diese kinetischen Energien der unbesetzten Orbitale, die wurden multipliziert mit diesen sogenannten Besetzungszahlen. Und diese FIs, die wir jetzt hier in diesem Zusammenhang haben, die sind in gewisser Weise ein bisschen ähnlich wie diese Besetzungszahlen. Und dadurch kann man unter Umständen sogar eigentlich noch die Qualität der Rechnung ein bisschen verbessern. Ist natürlich klar, bei verschiedenen Temperaturen ist dieser Effekt unterschiedlich stark. Und die Temperatur tut man eigentlich in meisten Fällen wesentlich höher nehmen als die Raumtemperatur, für die man sich interessiert. Weil es sich herausstellt, dass also je höher die Temperatur ist, umso einfacher ist es typischerweise, das Minimisierungsproblem zu lösen. Das hat also auch wieder was zu tun mit den Konditionierungszahlen, die sich eben bei höheren Temperaturen verbessern. Ja, die freie Energie ist natürlich auch schon mal eine wichtige Größe, aber natürlich ganz wichtig, was wir gesehen haben, sind dann Ableitungen von dieser freien Energie, zum Beispiel bezüglich den Atompositionen. Diese Ableitungen stellen ja nicht wahr physikalisch die negativen Kräfte dar, die auf die Atome wirken. Und diese Kräfte benötigen wir zum Beispiel, um eine Geometrieoptimierung zu machen. Ja, es stellt sich heraus, dass jetzt das Hellman-Feynman-Theorem, das uns bisher ja eine leichte Möglichkeit gegeben hat, diese Kräfte, die auf die Atomkerne wirken, zu berechnen. Dieses Hellman-Feynman-Theorem ist auch in diesem Fall anwendbar. Man muss genau dasselbe machen. Man muss einfach jetzt eben die Ladungsdichte ausrechnen innerhalb von diesem freien Energieformalismus. Nochmal, das war diese Gleichung 100, nicht wahr, wo auch diese Besetzungszahlen eingehen. Und wenn man dann diese Ladungsdichte hat, kann man die einfach auch wieder betrachten als eine klassische Ladungsdichte und dann das Potential, das da hervorgerufen wird, durch diese Ladungsdichte berechnen und damit dann eben auch die Kräfte bekommen, die auf die Atome wirken. Ja, warum ist das so? Also das Hellman-Feynman-Theorem haben wir ja bewiesen für den Fall von einem Eigenwertproblem, aber es gilt eben auch für solch ein Minimisierungsproblem. Das ist dann die Gleichung 107. Wenn wir jetzt irgendeine Ableitung der freien Energie nach irgendwelchen Freiheitsgraden x haben, nicht wahr? Das sind jetzt die ganzen Wellenfunktionen, die Occupation, diese FIs, dann kann ich natürlich auch immer wieder im ersten Schritt jetzt die expliziten Abhängigkeiten betrachten, nicht wahr? Also wir wissen auch in diesem Fall ist es der Hamiltonian, der ja explizit von den Atompositionen abhängt. Aber dann im Prinzip hätten wir noch einen zweiten Term, nicht wahr? Weil wir auch implizit die ganzen Wellenfunktionen, auch die Besetzungszahlen natürlich von den Orbitalen abhängen, hätte man noch diesen zweiten Term, also nicht wahr, in Gleichung 107, dieses Summe über i df nach Delta Psi i mal Delta Psi i mal Delta x1. Ja, aber jetzt eben beim Minimisierungsschema ist ja gerade dieses Delta f nach Delta Phi i ist ja 0, nicht wahr? Wir suchen ja genau die Orbitale, die das minimisieren, und dadurch fällt dieser zweite Term völlig weg. Und ja, damit haben wir dann auch wieder sozusagen eigentlich einen alternativen Beweis vom Hellmann-Feynman-Theorem, der jetzt eben auch, aber eben anwendbar ist auf diesen bisschen komplizierteren Fall, wo man eben jetzt dieses freie Energiefunktional hat. Ja, dieses freie Energiefunktional, nicht wahr, das wir jetzt bisher diskutiert haben, da haben wir ja gesehen, da stellt sich heraus, dass es einen Zusammenhang gibt, nicht wahr, zwischen den Besetzungszahlen und den Eigenwerten oder beziehungsweise Erwartungswerten, und es ist einfach die Fermi-Dirac-Verteilung. Die Fermi-Dirac-Verteilung, nicht wahr, für hohe Energien fällt die natürlich auch gegen Null ab. Sie fällt auch relativ schnell ab, sie fängt exponentiell ab. Aber es gibt noch eine andere Funktion, die noch schneller abfällt, und das ist die Error Function. Und deshalb tut man eigentlich in den meisten numerischen Rechnungen jetzt nicht den Formalismus verwenden, den wir gerade diskutiert haben, sondern einen Formalismus, wo jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen, vielleicht auf diese Gleichung 100, wo man diese Summation von i gleich 1 bis unendlich, wo man die bei relativ geringen Werten von i bereits abbrechen kann. Nicht wahr? Also hier, nicht wahr, im Prinzip geht es bis unendlich, aber sowohl die Fermi-Distribution als auch noch viel mehr eben jetzt diese Error-Function-Distribution, die fallen schnell ab. Und deshalb, wenn ich dann also Orbitale habe, die Energien haben, die deutlich höher sind als die Fermi-Energie, dann sind diese Besetzungszahlen werden extrem schnell klein, und das heißt, ich muss die gar nicht mehr in diese Summe einschließen. Ja, also was hier die populärste Methode ist, ist das sogenannte Gauss-Smearing-Methoden. Und ja, was man da macht, ist eben, nicht wahr, man verwendet jetzt nicht die Fermi-Dirac-Verteilung, sondern ist auf Seite 123, nicht wahr, sind da die Formeln, man verwendet eine Gauss-Distribution. Und auch wieder, nicht wahr, man hat natürlich diesen Faktor Beta, das 1 über KBT. Und typischerweise tut man dann jetzt diese Error-Function noch so skalieren, dass sie am Fermi-Niveau genau dieselbe Steigung hat wie die Fermi-Dirac-Distribution bei derselben Temperatur. Das ist dann diese zweite Formel hier auf Seite 123, wo man also dann das Beta noch multipliziert mit 4 geteilt durch Wurzel aus Pi. Ja, es stellt sich heraus, dann der entropieartige Term im freien Energiefunktional ist dann hier gegeben durch diese erste Formel auf der Seite 124. Ich habe jetzt also hier eine Summe über exponentielle Terme. Und ja, dann sehen Sie auf Seite 124, sehen Sie auch noch zwei Plots, wo zunächst einmal die Verteilungen als solche geplottet werden. Rot ist die Fermi-Verteilung. Dann grün ist diese Gauss-Verteilung, die man eigentlich typischerweise gar nicht nimmt, sondern eher dann die Scaled-Gauss-Verteilung. Und Sie sehen, diese Scaled-Gauss-Verteilung, die ist wirklich extrem numerisch, extrem ähnlich zu der ursprünglichen Fermi-Verteilung. Und dann auch die Entropien sind dann auch sehr ähnlich. Das ist dann in dem rechten Panel gezeigt. Das ist also auch, also zumindest in Anbetracht der Tatsache, dass eigentlich diese Entropien also physikalisch doch etwas fragwürdig sind, dass sie also nicht sehr irgendwie präzise Methode sind, ist diese also Übereinstimmung durchaus ausreichend. Ja, als nächstes möchte ich jetzt diskutieren die ganzen Probleme, die es in der Dichtefunktionalstheorie gibt. Und es ist ganz erstaunlich, obwohl Dichtefunktionalstheorie die am weiten, am, 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 die, am weitaus populärste Methode ist, um elektronische Strukturrechnungen zu machen, hat diese Methode doch etliche wirklich fundamentale Probleme. Ja, das erste Problem ist, dass eigentlich die theoretische Grundlage für dieses ganze Cohn-Sharman-Schema fehlt. Nicht wahr? Wir haben gesehen, eigentlich dichte Funktionalstheorie als solche steht auf einer soliden Basis. Wir haben gesehen, es gibt das Hohenberg-Kohn-Theorem, es gibt diesen Levy-Constraint-Search-Formalismus. Aber wir haben ja dann gesehen, dass man in der Praxis eigentlich nicht diese Art von dichte Funktionalstheorie macht, sondern eben diese Kohn-Sharm-dichte Funktionalstheorie, wo man wieder Orbitale einführt, nicht wahr? Um eben die kinetische Energie berechnen zu können. Und es ist nicht klar, dass diese Art von Theorie, dass die eigentlich überhaupt gültig ist. Was das Problem ist, ist die sogenannte Non-Interacting V-Representability. Ja, diese Bedingung, oder mit diese, wenn man nimmt an, dass es erfüllt ist, was bedeutet, dass es für jede Dichte eines wirklichen wechselwirkenden Elektronensystems gibt, es ein Potential gibt, ein Kohn-Sharm-Potential, sodass man mit Independent Particles genau diese Ladungsdichte reproduzieren kann. Also dass die Ladungsdichte des Non-Interacting-Systems eigentlich gleich ist zur Ladungsdichte des Interacting-Systems. Ja, wenn wir in Dichte-Funktionalstheorie die Ladungsdichte berechnen, nicht wahr, dann haben wir diese Formel, wir summieren alle Orbitale im Quadrat, FML multipliziert jetzt mit diesen FIs. Und wir haben ja gesehen, dass genau das die Formel ist, um die Ladungsdichte zu berechnen, wenn man eine Wellenfunktion haben, die aus einer einzigen Determinante besteht. Also obwohl man eigentlich nicht direkt in der Dichte-Funktionalstheorie typischerweise diese Determinanten aufstellt, man berechnet also bloß die Kohn-Sharm-Orbitale, ist es doch implizit eine Eindeterminantentheorie. Und dann haben wir ja gesehen, dass wenn man Spinzustände hat, dass man mit einer Determinante eben nicht Spinzustände kriegt, im allgemeinsten Fall, die sowohl Eigenfunktionen von Sz als auch S² sind. Das heißt also, dichte Funktionalstheorie ist typischerweise ziemlich schlecht, wenn es darum geht, irgendwelche Spin-Multiplicities korrekt zu beschreiben. Ja, dichte Funktionalstheorie auch liefert völlig falsche Ergebnisse für sogenannte stark korrelierte Systeme, wo also eben dann auch, wenn man die exakte Vielteilchenwellenfunktion berechnen würde, wo es sich herausstellt, dass man eben nicht eine Determinante nur braucht, sondern sogar eine sehr große Anzahl von Determinanten. Ja, in der Chemie sind ja diese Transition States, diese Übergangszustände sehr wichtig, weil deren Höhe, nicht wahr, die Geschwindigkeit von chemischen Reaktionen bestimmt. Und es stellt sich leider heraus, dass diese Transition States, dass die auch sehr problematisch sind zum Berechnen innerhalb von Dichte-Funktionalstheorie. Wenn man so ein Transition State hat, dann findet man oft den Fall, dass auch dieses Homolumo-Gap klein ist. Und wenn dieses Homolumo-Gap wiederum klein ist, dann braucht man eben typischerweise auch mehrere Determinanten. Und man hat dann auch Besetzungszahlen, die deutlich von 1 und von 0 abweichen, während nicht wahr, für viele andere Systeme hat man halt typischerweise Besetzungszahlen, die entweder ganz nah an 1 sind oder ganz nah bei 0 sind. Und ja, wir werden das dann auch nachher noch sehen an Zahlenbeispielen. Also aus diesem Grund sind diese Übergangszustände sehr schwierig zu berechnen. Das gilt übrigens nicht nur für dichte Funktionalstheorie, auch mit den ganzen anderen Methoden, selbst mit solchen Methoden wie Coupled Cluster, ist es sehr schwierig, gute Werte für diese Transition States zu bekommen, weil man ja auch bei diesen Rechnungen, also im Standardfall, eigentlich Determinanten verwendet, die auf Hartree-Fock aufgebaut sind. Und auch beim Hartree-Fock sozusagen nimmt man dann wieder an, dass es eigentlich bloß eine Referenzkonfiguration gibt, die wichtig ist, und das ist eben hier nicht der Fall. Ja, dann auch die Van der Waals-Wechselwirkungen werden in Dichte-Funktionalstheorie nicht beschrieben. Das haben wir auch gesehen, ja, für Hartree-Fock ist das nicht der Fall, und auch die typischen Exchange-Correlation-Funktionale, die enthalten keine Van der Waals-Wechselwirkung. Es gibt jetzt gewisse Modifikationen, die ich jetzt nicht im Detail erklären werde, von Dichte-Funktionalstheorie, wo solche Van der Waals-Wechselwirkungen enthalten sind. Diese Funktionale sind dann aber numerisch enorm teuer, Und die Genauigkeit ist nicht wirklich sehr hoch, sodass solche Funktionale eigentlich wenig verwendet werden. Wenn man ein System hat, wo Van der Waals Wechselwirkungen wichtig sind, dann tut man in meisten Fällen eigentlich diese Van der Waals Wechselwirkung mittels empirischen Methoden noch dazu zählen. Ja, eine ganz lustige Sache ist eigentlich diese Integer Preference. Und ja, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir ein Molekül haben und es auseinanderziehen, sodass sich also zwei Fragmente bilden, dann sollte natürlich jedes Fragment eine ganzzahlige Zahl von Elektronen haben. Nicht wahr? Man kann nicht ein halbes Elektron auf dem einen Fragment haben und das andere halbe Elektron auf dem anderen Fragment. Zumindest also experimentell ist das nicht möglich. Aber eben in Dichtefunktionalstheorie kann sowas passieren. Da eben, nicht wahr, haben wir dann unter Umständen ein System, vielleicht auch sehr oft mit Fractional Occupation Numbers. Und ja, wenn man dann die Ladungsdichte berechnet auf den zwei Fragmenten, dann findet man, dass die nicht ganzzahlig sind. Ein weiteres Problem ist das sogenannte Gap-Problem, die sogenannte Particle Gap. Ist definiert eigentlich als die Differenz zwischen der Elektronenaffinity und der Ionisierungsenergie. Also das ist diese Formel auf Seite 127. Das ist das En plus 1 minus En minus En minus En minus 1. Ja, wenn man jetzt ein kleines Molekül hat, kann man diese Formel direkt verwenden und bekommt dann typischerweise gute Ergebnisse. Man kann jetzt auch zeigen, dass wenn man zum periodischen, unendlich großen, unendlich ausgedehnten System geht, dann wird diese Größe gegeben durch die Differenz von zwei Eigenwerten, nämlich von dem eben wieder dem LUMO-Eigenwert und dem HOMO. Nicht wahr? LUMO bedeutet nochmal Lowest Unoccupied Molecular Orbitals und HOMO bedeutet Highest Occupied Molecular Orbital. Ja, und da stellt sich jetzt heraus, dass diese Differenz Homo-Lumo, dass die typischerweise in der Dichtefunktionalstheorie viel, viel kleiner ist als die experimentell gemessene Gap. Also typischerweise ist die für Isolatoren oft halb so groß und es werden auch fehlerhaft dann manche Materialien als Metalle vorhergesagt, während es in Wirklichkeit eben Isolatoren sind, die eine endliche Gap, ein endliches Gap haben. Ja, ein weiteres Problem der Dichtefunktionalstheorie ist die nicht perfekte ja, Cantillation-Aufhebung der Self-Interaction. Ja, wir hatten ja das diskutiert im Zusammenhang mit Hartree-Fock. Da haben wir gesehen, dass eben der Exchange-Term, wenn Orbital I gleich Orbital J ist, genau aufhebt diesen Self-Interaction-Term, der vom Hartree-Potential herkommt. Ja, jetzt in Dichtefunktionalstheorie haben wir eben nicht diesen Exchange-Term und deshalb wird diese Self-Interaction eben nicht exakt aufgehoben. Und ja, das führt zu Problemen. Das einfachste Beispiel ist natürlich ein einfaches Wasserstoffatom mit einem einzigen Elektron, nicht wahr? Dieses Elektron dürfte nicht mit sich selber elektrostatisch Wechselwirkung, aber es tut es eben in der Dichtefunktionalstheorie. Als Folge davon ist dann die exakte Energie ist eben nicht minus ein halb. Das heißt also, für das allereinfachste System, wo man sogar noch eine analytische Lösung kennt, liefert Dichtefunktionalstheorie nicht das korrekte Ergebnis. Ja, diese Cancellation von der Self-Interaction Energy ist immer dann besonders wichtig, wenn man irgendwelche lokalisierten Elektronen hat, also eben zum Beispiel entweder ein einfaches Wasserstoffatom oder zum Beispiel auch in einem größeren Molekül, wenn man irgendwelche reaktiven, ungepaarten Elektronen hat, die werden also, da spielt die Tatsache, dass die Self-Interaction nicht gecancelt wird, spielt eine große Rolle und man kriegt dann also eine schlechte Beschreibung von diesen Systemen. Zusätzlich führt es auch dazu, dass man in der Dichtefunktionalstheorie nicht noch an den meisten Atomen nicht zusätzlich ein weiteres Elektron binden kann, während in Realität das möglich ist, weil eben nicht wahr, die Elektronen nicht mit sich selber wechselwirken. Ja, schließlich ist es natürlich so, dass Dichtefunktionalstheorie kann man nicht auf irgendeine systematische Art und Weise verbessern, wie es zum Beispiel bei den Wellenfunktionsmethoden oft zumindest theoretisch möglich ist. Wenn ich eben zum Beispiel eine Coupled Cluster Rechnung mache mit Single and Double Excitations und ich habe Zweifel, ob das Ergebnis genau genug ist, dann kann ich zumindest im Prinzip eben Triple und Quadruple Excitations noch dazu packen. Das wird dann vielleicht oft numerisch nicht mehr möglich sein, weil die Rechnung zu lang läuft. Aber zumindest im Prinzip könnte man es machen. Während in der Dichtefunktionalstheorie gibt es eben so eine Möglichkeit nicht, sie irgendwie systematisch zu verbessern. Ja, also wir sehen, es gibt da wirklich etliche Probleme in der Dichtefunktionalstheorie und eigentlich auch gravierende Probleme. Und wie ich schon gesagt habe, trotz alledem ist eben Dichtefunktionalstheorie die am weitesten verbreitete Methode, um elektronische Strukturrechnungen zu machen. Und es kommt eben daher, dass sie trotzdem für die meisten physikalischen Größen eigentlich ein ziemlich guter Kompromiss ist zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit. Nicht wahr? Wenn ich natürlich höhere Genauigkeit haben will, dann typischerweise sind diese Wellenfunktionsmethoden besser, aber wir haben ja gesehen, die haben dieses schreckliche, typischerweise Skalierverhalten, das heißt, man kann sie bloß auf kleine Systeme anwenden. Und dann Dichtefunktionalstheorie ist halt trotzdem deutlich genauer als zum Beispiel irgendwelche wirklich rein empirischen Methoden wie zum Beispiel Kraftfelder. Ja, auf der Seite 129 zeige ich Ihnen jetzt kurz eine Zusammenfassung von ein paar Zahlen, die so ein bisschen Ihnen zeigen sollen, was eine typische Genauigkeit ist. Das ist diese Tabelle dann in der Mitte auf der Seite 129. Und ja, da habe ich also die Fehler aufgetragen für die Hartree-Fock-Methode, HF, dann für Mellor-Plössert-Perturbation Theory, Second Order. Dann für eigentlich so eine Art Coupled Cluster Methode, QCISD, die haben wir eigentlich nicht explizit in der Vorlesung besprochen, aber ich habe jetzt da die Daten gefunden, die verhält sich ganz ähnlich wie die Coupled Cluster Methode, die wir versprochen haben. Dann die allereinfachste Dichtefunktionales Methode, die sogenannte LDA Methode, Local Density Approximation, die wir auch besprochen haben. Und dann das, was man in der Praxis sehr, sehr oft verwendet, eine sogenannte GGA, nicht wahr, wo man Exchange Correlation funktional hat, das noch vom Gradienten der Ladungsdichte abhängt. Ja, dann habe ich hier mehrere Größen mir angeschaut. Also typischerweise Dichtefunktionalstheorie ist ziemlich gut, wenn es darum geht, irgendwelche Geometrien zu beschreiben. Also wenn man sich zum Beispiel Bindungslängen anschaut, dann haben wir zum Beispiel eben mit so einer typischen GGA ein Fehler von 0,02 Angströmen. Ja, und da sehen wir jetzt eben auch das wieder, was ich gesagt habe. Okay, QCISD ist ein bisschen besser, das ist 0,13, aber es ist nicht dramatisch besser. Und QCISD, nicht wahr, ist halt numerisch viel, vielfaches teurer. Vor allem hat es ein schreckliches Skalierverhalten, ist also nicht anwendbar auf größere Systeme. Also das heißt, wenn man vernünftige Bindungslängen haben will, wird man halt eben meistens GGA verwenden. Ja, Bindungswinkel hat man ein ganz ähnliches Verhalten. Mit einem GGA kriegt man so typische Fehler von 2,3. Und das ist eben auch nur wieder leicht schlechter als diese ganzen wirklich teuren Methoden MP2 oder QCISD. Schwingungsfrequenzen, genau dasselbe Verhalten. Also auch ein bisschen schlechter als QCISD, aber nicht wirklich viel. Atomization Energies. Da ist sogar GGA besonders gut, sogar in dem Fall besser als die QCISD. Es kann auch ein bisschen indirekter Effekt sein, weil auch natürlich die Anzahl der Basisfunktionen, die man verwendet, spielen noch eine Rolle. Und bei einer Dichtefunktionalstheorie kann man eben mehr Basisfunktionen verwenden als bei so einer CI-artigen Rechnung, eben weil wieder die Rechnungen numerisch so teuer sind. Ja, jetzt eine Größe, wo wirklich Dichtefunktionalstheorie ein großes Problem hat, sind eben, wie wir schon besprochen haben, ja die Barrierenhöhen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Barriere der allereinfachsten chemischen Reaktion, nicht wahr, wo in dieses Hydrogen Exchange Reaction, wo H2 plus H übergeht in H plus H2, Da hat man experimentell eine Barriere von 9,7 und dichte Funktionalstheorie gibt da ein qualitativ völlig falsches Verhalten. Es gibt keinerlei Barriere. Im Gegenteil, es sagt also diese Konfiguration, die eigentlich ein Transition State sein sollte, das ist in der dichte Funktionalstheorie sogar die energetisch tiefste Struktur, die das System annehmen kann. Also völlig, völlig falsch. Ja, die anderen Methoden dann geben schon Barrieren, aber die Barrieren sind auch sehr, sehr schlecht. Und das kommt eben auch wieder daher, dass man, wie gesagt, für diese Barrieren eigentlich sogenannte Multiple Reference Methoden verwenden sollte, wo man also jetzt dann eben nicht nur Hartree-Fock-Orbitale verwendet, die für eine Konfiguration konstruiert wurden, sondern eben typischerweise eigentlich bräuchte man da Orbitale, die für mehrere Konfigurationen konstruiert wurden. Ja, die Tabelle unten auf der Seite 129 soll Ihnen dann noch einen Eindruck davon geben, was für Systemgrößen man behandeln kann mit diesen verschiedenen Methoden. Ja, das sind so ein bisschen Richtzahlen, das hängt natürlich enorm vom Computer ab. Wenn Sie so eine Rechnung auf dem Laptop machen wollen, dann sind diese Zahlen wahrscheinlich ein bisschen groß. Dagegen, wenn Sie irgendwie einen sehr großen Supercomputer zur Verfügung haben, dann können Sie auch noch deutlich größere Systeme behandeln. Ich würde sagen, diese Zahlen, die ich Ihnen da gebe, sind so das, was man vielleicht typischerweise so auf dem Institutcomputer rechnen kann. Und das sind dann vielleicht für Hartree-Fock größenordnungsmäßig 200 Atome, MP2 vielleicht 50 Atome, QCISD 10 Atome. Dann die Dichte-Funktionals-Methoden, da ist es eigentlich von dem numerischen Aufwand von der LDA und GGA ist praktisch identisch. Da kann man dann also gut vielleicht 500 Atome behandeln. Ja, und dann gibt es noch approximativere Methoden, die wir dann noch zum Schluss auch im Kurs diskutieren wollen, wie zum Beispiel das TB, Tight Binding. Da kann man dann vielleicht bis zu 5000 Atomen hochgehen. Dagegen, wenn man also empirische Kraftfelder verwendet, nicht wahr, wo man also keine irgendwie quantenmechanische Rechnung macht, wo einfach alle Wechselwirkungen parametrisiert sind, da kann man dann sogar problemlos noch auf bis zu 100.000 Atomen hochgehen. Ja, jetzt nochmal, wenn ich also mein elektronisches Strukturproblem lösen möchte, haben wir eigentlich schon gesehen, gibt es, nicht wahr, immer zwei Möglichkeiten. Entweder man kann es als ein Minimisierungsproblem betrachten und dann einfach den Gradienten berechnen. Nicht wahr, wir brauchen natürlich den Gradienten, der die Constraints mit berücksichtigt und dann entlang diesem Gradienten nach unten gehen, bis der Gradient halt 0 ist und dann hat man das Problem gefunden. Hat das Problem gelöst. Die zweite Möglichkeit ist jetzt diese konsistente Diagnosierung, wo man also ein Eigenwertproblem löst. Und wir haben ja gesehen, nicht wahr, dass da die Orbitale, die man berechnet bei so einer elektronischen Strukturrechnung, die sind ja nicht eindeutig. Man kann unitäre Transformation auf diese Orbitale anwenden, um die ineinander zu transformieren und alle physikalischen Größen bleiben dieselben. Aber man kann diese Transformation, diese Freiheit, die man hat, da eine Transformation zu wählen, kann man eben so wählen, dass die Matrize der Lagrange-Multiplikatoren diagonal ist und dann bekommt man formell eben ein Eigenwertproblem. Ja, ich sage jetzt formell, also man hat dann eben H mal Psi gleich Epsilon mal Psi, aber das Problem ist ja, dass der Hamiltonian wieder jetzt auch von den Psis abhängt, nicht wahr? Diese Orbitale, die man durch die Diagonalisierung erhält, die gehen ja wieder ein in die Formel für die Ladungsdichte und die Ladungsdichte geht dann ein in das Hartree-Potential, in das Exchange-Collation-Potential und damit also in die Berechnung des Hamiltonians. Ja, deshalb muss man dann eine sogenannte Selbstkonsistenz-Iteration machen. Das heißt, man hat dann eine gültige Lösung nur dann, wenn eben diese Orbitale, die sozusagen das Ergebnis sind von der Diagonalisierung, die also aus dieser Diagonalisierung rauskommen, gleich sind zu den Orbitalen, die man verwendet hat, um den Hamiltonian zu konstruieren. Ja, wie das geht, da habe ich einen Flowchart gezeigt auf Seite 131. Ja, da, was sieht man da? Also das innerste Loop, nicht wahr? Da tut man immer dann eigentlich das Diagnostizierungsproblem lösen. Allerdings tut man das Diagnostizierungsproblem meistens nicht lösen dadurch, dass man einfach eine LAPACK-Routine ausrechnet, die dann vielleicht eine sehr, sehr große Matrix diagnostiziert, sondern stattdessen verwendet man iterative Methoden, weil die eben wesentlich effizienter sind. Das heißt, ich habe jetzt auch in diesem Fall, ich habe irgendeinen Input-Guess für meine Eigenvektoren und ich mache dann ein paar Iterationen, um diese Eigenvektoren zu verbessern. Und ja, man kann auch eine Größe berechnen, die angibt, wie gut die Eigenvektoren sind. Das ist das sogenannte Residuum. Und wenn dieses Residuum also klein genug ist, dann stoppe ich diese innerste Loop. Ich tue dann also meine Orbitale berechnen, aus diesen Orbitalen jetzt eine Output Charge Density, die ich dann Rho out nenne. Und dann, ja, diese Output Charge Density verwende ich dann, um jetzt eine neue Input Charge Density zu konstruieren, die ich dann nenne Rho in New. Ja, warum sage ich jetzt neu? Weil natürlich auch nicht wahr, wo wir diese Eigenvektoren berechnet haben, haben wir natürlich eine Hamiltonian Matrix gebraucht und die wurde ja auch mit einer bestimmten Ladungsdichte berechnet. Ja, wenn ich jetzt also diese neue Input Charge Density habe, dann gehe ich also diesem roten Pfeil nach und tue also neu berechnen meinen Hamiltonian. Dann tue ich wieder eben jetzt irgendeinen Input-Guess für die Eigenvektoren verwenden. Das sind typischerweise die Eigenvektoren just von der vorhergehenden Iteration. Und ich wiederhole das dann, bis eben diese Output-Charge-Density des Rho-Out mehr oder minder gleich ist zu dem Rho-In. Dann habe ich eben diese selbstkonsistente Lösung gefunden und ich habe das Problem gelöst. Ganz am Anfang natürlich im ersten Schritt, nicht wahr, braucht man auch irgendeine Ladungsdichte, also diesen Initial Guess für das Input Charge Density Rho in. Und was man da typischerweise macht, ist, dass man einfach die Superposition der atomaren Ladungen dann verwendet als Input Guess. Ja, wir werden dann im Kurs jetzt noch ausführlich besprechen, was für Arten von Basisfunktionen man verwenden kann. Und jetzt auf den nächsten paar Seiten möchte ich das nur relativ abstrakt kurz beschreiben, wie man jetzt also von analytischen Gleichungen, die nicht wahr typischerweise ausgedrückt werden mittels Funktionen und Operatoren, wie man da kommt zu Größen, die man dann numerisch handhaben kann. Das bedeutet also im Speziellen, wir werden sehen, dass aus Operatoren werden eben Matrizen und aus Funktionen werden dann typischerweise Vektoren. Ja, die zentrale Gleichung ist jetzt da diese Gleichung 109. Ich führe jetzt also eine sogenannte Basisfunktion, die ich als groß UK von R bezeichne. Im Moment spezifiere mir noch nicht, was für Funktionen das sind. Das werden wir dann in der nächsten Vorlesung diskutieren. Wir werden sehen, diese Funktionen können zum Beispiel Gauss-Glocken sein, ebene Wellen sein, Wavelets. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten. Ja gut, dann brauche ich natürlich irgendwelche Expansionskoeffizienten, die nenne ich jetzt klein u, i, k. Ja, also das i bedeutet, die gehören eben zum i-ten Orbital und dann das k läuft jetzt eben über alle diese Basisfunktionen. Also die Anzahl der Basisfunktionen ist typischerweise ziemlich groß. Also sie muss natürlich auch mindestens so groß sein wie die Anzahl der Elektronen, ist typischerweise aber sogar viel, viel größer als die Anzahl der Elektronen. Ja, gut, jetzt sozusagen formell kann ich eigentlich sagen, wenn ich jetzt zu diskreten Gleichungen kommen will, das ist dann die Gleichung 110, dann kann ich sagen, also ich will jetzt eben die Ableitung der Energie nach diesen UIKs und ich kann dann sagen, ja, das ist zunächst mal die Funktionalableitung Delta E nach Delta Psi I Stern, dann mal Delta Psi I von R mach Delta UI. Ja, und das Delta Psi I nach Delta UI, nicht wahr, das kann man natürlich aus der Gleichung 109 rausziehen, das ist einfach das UK von R. Und damit sehen wir, dass eigentlich, wenn man sozusagen jetzt von Funktionen übergehen will zu Vektoren, nicht wahr, also in der Gleichung 110, wer sozusagen dieses Integral da steht, das da steht, ist also das k-te Element, ja, von einem Vektor. Und wir sehen, wir tun also nicht wahr sozusagen die Funktion eben projizieren auf diese verschiedenen Basisfunktionen, um dann von Funktionen zu Vektoren zu kommen. Ja, das kann ich machen mit diesen ganzen Unconstraints Gradienten. Ich glaube, ich werde jetzt da über diese Seite relativ schnell drüber gehen und es ist vielleicht besser, Sie lesen sich das nochmal in Ruhe durch. Ich glaube, ich springe mehr oder minder direkt zu den Endergebnissen. Ja, wir wissen ja, nicht wahr, dass wir dann die Orthogonality Constraints noch dazu packen müssen mit unseren Lagrange-Multiplikatoren. Und ja, diese Lagrange-Multiplikatoren, das ist dann auch die Formel 113, die sind in diesem Fall auch jetzt gegeben einfach als Skalarprodukt. Ich habe also das Skalarprodukt zwischen dem UIK, also dem Vektor, der jetzt das Orbital I repräsentiert, und dann dem DJ, also dem Unconstrained Gradient, bezüglich dem Orbital J. Also dieses Skalarprodukt, das gibt mir meine Matrix Delta IJ. Ja, und dann komme ich jetzt zur Gleichung 114. Ich habe jetzt also noch hier dieses Integral UK mal Psi von R. Und ich habe auch jetzt hier noch im allgemeinsten Fall eine Überlappmatrix, dieses SKL. Und übrigens, hier muss man aufpassen, wir haben eine ganz ähnliche Überlappmatrix verwendet, schon mal im Kurs, aber das war die Überlappmatrix zwischen verschiedenen Orbitalen, nicht wahr? Also wenn ich 10 Orbitale habe, ist das eine 10 mal 10 Matrix. Die Matrix, die ich hier habe, die ist typischerweise viel, viel größer, weil selbst wenn ich irgendwie nur 10 Orbitale habe, habe ich ja vielleicht irgendwie 1000 Basisfunktionen. Das wäre also dann eine 1000 mal 1000 Matrix. Ja, gut, der Constraint Gradient ist dann diese Formel 115. Da habe ich also auch wieder eben den Unconstrained Gradient und dann die ganzen Terme, die danach folgen, nicht wahr? Die haben was zu tun mit den Lagrange-Multiplikatoren, die eben die Orthogonality-Bedingung repräsentieren. Ja, jetzt, wie wir es schon jetzt mehrmals gemacht haben, nicht wahr? Wir können jetzt okay, bisher hatten wir Transformation gemacht zwischen unseren Orbitalen. Jetzt können wir Transformation machen, unitäre Transformation von unseren Vektoren, die also die verschiedenen Orbitale repräsentieren, also von diesen UIs, kleinen UIs. Und deshalb können wir auch wieder jetzt diese Matrix von den Lagrange-Multiplikatoren, die in 100, gleich 115 noch anzutreffen ist, die können wir auf Diagonalform bringen und dann haben wir eben diese Gleichung 116, nicht wahr? Diese Epsilon J, das sind jetzt eben die Diagonalelemente dieser Lagrange-Multiplikatoren-Matrix. Ja, diese Gleichung 116 wiederum, nicht wahr? Die ist eigentlich der Startpunkt jetzt auch, wenn mich eben das elektronische Strukturproblem als ein selbstkonsistentes Diagnostizierungsproblem lösen möchte. Wir werden dann gleich noch mal sehen, dieser Unconstrained Gradient, nicht wahr, da haben wir ja schon gesehen, im analytischen Fall war das immer ein Operator, der angewandt wurde auf ein Orbital. Und jetzt in diesem Fall wird sich herausstellen, dass eine Matrix, also zum Beispiel in der Dichtefunktionalstheorie ist es dann die Cohn-Sharpe-Matrix, die angewandt wird auf diesen Vektor, der eben dieses Orbital J dann repräsentiert. Ja, um diese Sachen zu illustrieren, können wir uns nochmal jetzt auf der Seite 135 ein einfaches Ein-Elektronen-Problem anschauen. Da ist dann die Formel für die Energie, ist diese Gleichung 117, nicht wahr? Ich habe jetzt einfach eine kinetische Energie, dann irgendein externes Potenzial. Und in diesem Fall ist dann die Energie einfach die Summe über alle besetzten Eigenwerte. Ja, ich kann jetzt nicht wahr da Funktionalableitungen bilden und dann eben diesen Unconstrained Gradient dI von R berechnen. Und das sehen wir auch in dem Fall, nicht wahr? Um den zu berechnen, muss ich jetzt eben einfach meinen Hamiltonian anwenden auf die Wellenfunktion. Und dann, wenn ich das jetzt diskretisiere, dann gehe ich von dem dI von R jetzt eben zu einem dI von K über. Ich gehe von der Funktion über zum Vektor. Und wir sehen dann ganz rechts, nicht wahr, statt den Operator H auf das Orbital Phi I anzuwenden, tue ich jetzt halt diese Matrix HKL anwenden auf den auf den Vektor UIL. Also das ist immer die Regel, nicht wahr? Aus Operatoren werden Matrizen, aus Orbitalen werden Vektoren. Und wenn ich einen Operator anwende auf eine Funktion, dann wird es in der Numerik eine Matrix mal Vektormultiplikation. Ja, dann, wenn ich den Constraint Gradient noch mehr anschaue, ganz zum Schluss, dann ist es gleich 118. Und dann eben können wir auch wieder die Lagrange-Multiplikatoren-Matrix auf Diagonalform bringen. Dann bekomme ich die Gleichung 119. Und ja, wenn man die jetzt sich genau ein bisschen genau anschaut, dann sieht man, das ist ein verallgemeinertes Eigenwertproblem. Also ich habe H mal UI minus Epsilon I S mal UI gleich 0. Ja, das ist ein verallgemeinertes Eigenwertproblem, wenn eben diese Überlappmatrix S, wenn das nicht die Identitätsmatrix ist, wenn es die Identitätsmatrix ist, dann ist es eben ganz normales Eigenwertproblem. Und ja, viele Basissets sind orthogonal. Und in diesem Fall bekommt man dann halt, nicht wahr, das auch ganz unten noch, dann einfach die Gleichung H mal UI minus Epsilon mal UI gleich 0. Also in dem Fall ist es ein ganz einfaches Diagnostizierungsproblem, weil in diesem Fall ja der Hamiltonian jetzt eben nicht abhängt von der Ladungsdichte. Aber wenn ich eben jetzt kein reines Einteilchenschema mache, wenn ich Hartree-Fock mache oder Dichtefunktionalstheorie, dann nicht wahr, muss ich diesen Hamiltonian jetzt entweder halt ersetzen durch diesen Cohn-Sharm-Hamiltonian oder wenn ich eine Hartree-Fock-Rechnung mache, muss ich ihn ersetzen durch die sogenannte Fock-Matrix, die ja auch, eigentlich auch nichts anderes ist als eben der Hamiltonian, eigentlich der Hartree-Fock-Methode. Ja, das wären jetzt also die allgemeinen Gleichungen, wie ich jetzt also eigentlich mein Problem diskretisiere und es damit numerisch lösbar mache. In der nächsten Vorlesung werden wir uns dann genau anschauen, was für Arten von Basissets es gibt und ja, was die für Eigenschaften haben.